In dieser Folge geht es um die Bedeutung von Emotionen für das Customer Experience Management. Wie kann ich sie nutzen? Auf was muss ich achten? Und vor allem, was sagt die Wissenschaft zu dem Thema? Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich hochemotional, dass du dich für dieses wichtige Thema im CX Management interessierst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von NICE. NICE revolutioniert den Kundenservice mit CX One, seiner KI-gestützten CX Interaktionsmanagement-Plattform. Von Forrester und Gartner als weltweit führend anerkannt, ermöglicht CXone Unternehmen, alle Kundeninteraktionen über eine einzige, ganzheitliche Plattform zu führen und zu optimieren. Mit CXone können Unternehmen intelligente Self-Service-Lösungen anbieten, interne CX-Prozesse transparent gestalten, Echtzeitanalysen für fundierte Entscheidungen nutzen, Robotic Process Automation für höchste Effizienz einsetzen. CXone befähigt Service-Mitarbeiter, in jedem Kundenkontakt schnell und kompetent die richtige Lösung zu finden. Die nahtlose Integration aller Touchpoints und die flexible Cloud-Architektur gewährleisten kontinuierliche Verbesserung und Skalierbarkeit. Entdecke, wie NICE das Kundenservice-Erlebnis auf ein neues Level heben kann. Besuche www.nice.com/de für mehr Informationen. Nach dem Auftakt mit der letzten Folge, dem CX Talks Impuls zu Dankbarkeit als Strategie zur Schaffung von Kundenloyalität, wollen wir in dieser Folge das Thema Emotionen im Customer Experience Management nochmal weiter vertiefen. Es wird ja oft von Kundenbegeisterung gesprochen und von Wow-Effekten. Gleichzeitig erinnern sich viele Menschen viel häufiger an Erlebnisse, die sie richtig sauer gemacht haben. Die Realität hat also mehr negative Emotionen zu bieten, als Unternehmensstrategen und Berater möchten. Ganz grundsätzlich stellt sich auch die Frage, wie emotional sollten die Interaktionen mit Kunden überhaupt sein? Lieber alles auf einem sachlich korrekten, emotionsfreien Level, dafür kein Streit, oder lieber mit ganz viel Emotion und Herz, auch wenn das nicht jeder Kunde honoriert. Und überhaupt, welche Emotionen wollen wir eigentlich bewirken? Das Feld der Emotionen ist wissenschaftlich in einigen Disziplinen, zum Beispiel der Psychologie, intensivst beforscht worden. Welche Emotionen gibt es? Wie kann ich sie messen? Was löst Emotionen aus? Und wie gut kann man das steuern? Für CX-Praktiker ist das zunächst mal eher ein unübersichtlich, weil vielschichtiges Feld. Und die Fragestellungen sind manchmal auch therapeutischer oder rein akademischer Natur. Mein heutiger Gast ist Susanne O'Gorman, mit der ich einen nicht unerheblichen Teil meiner beruflichen Laufbahn gemeinsam verbringen durfte. Susanne war schon immer an der wissenschaftlichen Forschung im Umfeld von CX umfassend interessiert. Sie war mein Go-To-Partner, wenn wir neue empirische Modelle entwickelten, und ich konnte mich immer auf eine sauber recherchierte und reflektierte Diskussion mit ihr verlassen. Heute hat sie ihre Leidenschaft für praxisnahe Wissenschaft zu ihrem Hauptberuf gemacht. Sie ist als Professorin für Marketing mit Schwerpunkt Customer Centricity an der IU, der International University of Applied Science, tätig. Und weil wir schon in der Vergangenheit so oft über das Thema Emotionen und wie ich sie im CX-Management nutzen kann diskutiert haben, freue ich mich ganz besonders, diese Überlegungen heute im Podcast wieder aufzunehmen. Hallo Susanne, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Susanne, du hast nach fast 24 Jahren professioneller Forschung bei Kantar und zuletzt der Leitung der globalen Customer Experience Practice 2022 eine Professur an der IU, also der International University of Applied Science, angenommen. Dein Themenfeld ist da jetzt Marketing und Customer Centricity, also wieder ähnlicher Bereich. Was hat sich denn für dich in deiner Arbeit grundsätzlich geändert im Vergleich zur Arbeit bei Kantar?
Ja, natürlich massiv viel. Ja. Also ich halte viele Vorlesungen jetzt. Ich habe dadurch natürlich viel Austausch mit Studierenden, was mir super viel Spaß macht. Da kommt auch viel zurück. Das sind nochmal ganz andere Herausforderungen, als natürlich mit Kunden in der Beratung zu arbeiten. Mein Themenfeld ist ja dankenswerterweise identisch geblieben, aber ich habe jetzt deutlich mehr Zeit auch für Forschung, mich in Dinge einzulesen. Und das ist natürlich ein Luxus, den man sich in der Praxis so einfach nie leisten kann.
Welche Bedeutung hat denn aus deiner Sicht CX-Management bzw. Customer Centricity in der aktuellen akademischen Forschung?
Also ich würde sagen, eine sehr hohe Bedeutung. Ich glaube, man hat viele Jahre sich damit auseinandergesetzt, wie geht es messen, wie wichtig sind Touchpoints, viel sozusagen aus der Perspektive der Kunden gedacht. Und das nimmt jetzt auch immer stärker zu, dass der Fokus da auf CX ist. Aber was so mein Gefühl ist, es ist sehr stark eben von der Kundenseite her gedacht. Ja, wie ist die Wirkung bei Kunden? Wie ist das Konsumentenverhalten? Es ist relativ wenig, was denn so richtig in den Bereich CX-Management jetzt reingeht. Also wo wir in der Praxis eigentlich immer sehr stark dran sind, was muss ich denn beim Unternehmen oder in meinem Unternehmen eigentlich tun? Ich mache auch die Erfahrung, es ist eine Forschung, die in ganz vielen Disziplinen stattfindet, interessanterweise. Ja, im Retail passiert ganz viel. Es kommt viel natürlich noch aus dem Service, Design, aus dem Marketing. Insofern ist es wichtig und wird zunehmend wichtiger, aber es ist auch ein bisschen fragmentiert, ja, weil so viele verschiedene Disziplinen da jetzt anfangen, einen stärkeren Fokus drauf zu setzen.
Mein Gefühl ist ja, dass das Thema an sich fragmentiert ist und dass es eigentlich ein Thema für alle ist. Für mich spiegelt es ja eigentlich nur die Realität wider, wenn man ganz ehrlich ist. Und es ist doch gut, wenn eigentlich alle forschen.
Genau.
Wenn sich schon die Forschung so fragmentiert mit dem Thema beschäftigt, du hast ja auch jetzt praktisch die Position etwas gewechselt, hat sich denn deine persönliche Sicht auf Customer Centricity in den letzten oder beziehungsweise CX vor und nach Kanter beziehungsweise in den letzten Jahren generell geändert? Hast du am Anfang anders drauf geschaut als heute?
Interessante Frage. Ich fand es immer schon ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich finde es jetzt ein noch spannenderes Thema, muss ich sagen, weil ich jetzt immer mehr lerne. Und CX ist ja auch so ein Feld, wo man jeden Tag gefühlt was Neues dazu lernt, weil ich viel mehr Dinge jetzt auch gelesen habe an neuen Forschungsergebnissen, die mir nochmal auf der einen Seite die Herausforderungen deutlich gemacht haben, aber auch die Komplexität von dem ganzen Forschungsfeld. Es hat sich, vieles ist auch gleich geblieben. Ja, wir haben ja schon zu Kanter-Zeiten immer die Wahrnehmung gehabt, dass es sehr schwierig ist, das wirklich CX wirklich zu implementieren, zum Leben zu bringen. Das Gefühl habe ich jetzt auch noch. Aber ich verstehe jetzt auch ein bisschen mehr oder besser, glaube ich, warum es so komplex ist oder was da alles noch drin steckt, was man noch machen kann. Und ich nehme wahr, einen sehr starken Disconnect zwischen Wissenschaft und Praxis. Ja, wir haben in der Praxis viele Themen, in denen Wissenschaft noch nicht aufgegriffen werden, sowas wie Feedbacksysteme, ganz unterbeleuchtet. Und wir haben in der Praxis viele Erkenntnisse aus der Forschung, die gar nicht bekannt sind. Ja. Und das, finde ich, ist so ein bisschen auch meine Mission, glaube ich, jetzt diese zwei Themenfelder stärker zusammenzubringen.
Wir beide haben uns ja auch in der Kanter-Zeit schon immer mit dem Thema Emotionen im CX-Management beschäftigt und wir waren da auch nicht immer ganz einer Meinung. Jetzt bringen wir das heute mal auf den Punkt, weil wir beide der Meinung sind, dass das sehr wichtig ist, über Emotionen im CX-Management zu sprechen, theoretisch und praktisch. Und mir ist aufgefallen, wenn man über Emotionen im CX-Management, also jeder redet eigentlich von Emotionen, aber es ist so unsachlich und das wollen wir jetzt im Prinzip mal ein bisschen versachlichen vielleicht. Und wenn man über Emotionen im CX-Management redet, findet man ja jede Menge Statistiken, die einem aufzeigen, dass emotionale Nähe von Kunden zu einer Marke oder zu einem Unternehmen sich positiv auswirken. Die sind zum Teil auch sehr zweifelhafter akademischer Qualität. Hast du da ein paar Beispiele, wo du sagst, ja, also das weiß man jetzt wirklich einigermaßen sicher zum Thema Emotionen?
Ja, da ist ganz, ganz viel geforscht worden in den letzten Jahren. Was unbestritten ist, ist, dass Emotionen wahnsinnig wichtige Auswirkungen haben auf das Verhalten von Kunden. Wenn ich dann aber sozusagen die Ebene tiefer gehe, dann wird es sehr schnell sehr komplex. Ja. Weil nicht alle Emotionen gleich wirken, weil wenn wir über Kundenverhalten sprechen, wir auch unterscheiden müssen zwischen Word of Mouth, zwischen Zufriedenheit, zwischen Kaufentscheidung, und unterschiedliche Emotionen wirken auch unterschiedlich. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass Ärger sich jetzt nicht so unmittelbar auf eine Kaufentscheidung auswirkt, aber die negative Weiterempfehlung sehr stark beeinflusst, was ja auch nicht wirklich gut ist. Man hat festgestellt, dass insgesamt die positiven Emotionen stärker wirken als die negativen Emotionen, was ich ein sehr spannendes Ergebnis finde, weil man es nicht so gut erklären kann auch. Ja, man weiß, dieser Effekt ist da, dass man eigentlich, wenn man im CX positive Emotionen erzeugt, Begeisterung zum Beispiel, damit eine stärkere Wirkung erzielt, wie wenn man nur darauf fokussiert, jetzt negative Emotionen zu beseitigen.
In welcher Hinsicht kann man da eine stärkere Wirkung erzielen?
Indem man eben versucht, die Touchpoints so auszugestalten, dass man nicht nur darauf fokussiert, wie kann das möglichst reibungslos sein und wie kann das ja beschwerdefrei sein, sondern indem ich wirklich einfach versuche, bei den Touchpoints, die für den Kunden wichtig sind, so Momente der Begeisterung zu erzeugen.
Begeisterung ist doch was sehr Individuelles. Also das siehst du ja auch bei Love Brands. Die einen lieben Apple, andere hassen es. Wie kann ich sowas systematisch erzeugen?
Auch eine gute Frage. Da gibt es eine sehr spannende Studie dazu. Die habe ich auch erst kürzlich entdeckt, muss ich feststellen. Eine ganz groß angelegte qualitative Studie, die sich damit auseinandergesetzt hat. Was ist denn Begeisterung eigentlich? Ja, und eben auch wie kann ich die erzeugen? Und man hat so vielleicht ganz kurz drei Kernaussagen. Man hat festgestellt, Begeisterung ist in der Tat sehr individuell. Es hängt mit sehr vielen verschiedenen Emotionen wieder zusammen. Das kann mal eine Überraschung sein, wo der Kunde sagt, wow, da habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Es kann dann einfach ein Gefühl von Glück sein. Es kann ein Gefühl von Dankbarkeit sein. Man hat auch festgestellt, dass Begeisterung fast ausschließlich in der Interaktion von Menschen mit Menschen entsteht. Und das ist uns zwar irgendwie intuitiv klar, ja, aber ich fand es schön, dass man das auch wissenschaftlich nochmal bestätigen kann. Wobei diese Interaktion Mensch-Mensch muss nicht unbedingt sein Mensch oder Kunde-Anbieter, sondern kann auch Kunde zu Kunde sein. Ja, auch da kann ein Unternehmen Momente der Begeisterung auslösen. Und das, glaube ich, ist auch ein Themenfeld, wo man in der Praxis, das man in der Praxis vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wo man auch überlegen kann, wie kann man denn in Form von Communities oder anderen Dingen auch Kunden-zu-Kunden-Interaktion stärken. Und der dritte Kernaspekt war, dass Begeisterung immer dann entsteht, wenn man ein Problem für den Kunden löst. Ganz, ganz essentiell. Und da ist man jetzt dann auch sehr schnell ja auf das dran an diesem Thema Job to be done, ja. Also man muss verstehen, was will der Kunde eigentlich, und das ist vielleicht manchmal was anderes, als was von vordergründig so zum Ausdruck bringt. Und da, glaube ich, ist auch noch viel drin für Unternehmen zu sagen, okay, wie kann ich den Mitarbeiter schulen, dass sie wirklich die Probleme der Kunden erstmal versuchen zu verstehen und nicht gleich sofort sozusagen eine vermeintliche Lösung anzubieten.
Jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil wir haben, du hast die Beispiele von einer qualitativen Studie gezeigt, wo man über eine sehr individuelle, sehr tiefgehende Messung in Anführungszeichen herausfinden kann, was Menschen empfinden, wie sie zu Emotionen kommen, was sie wirklich begeistert. Was ich sehr schön finde, ist, dass du eben auch gesagt hast, es gibt positive Gefühle, die können ganz unterschiedlich sein. Das muss nicht immer Begeisterung sein, das kann auch Dankbarkeit sein. Da habe ich auch einen interessanten Artikel in der Harvard Business Review kürzlich gelesen. Wenn ich es managen will, komme ich aber dann früher oder später immer an den Punkt, dass ich irgendwas messen muss, weil sonst kann ich auch nicht feststellen, ob ich es besser oder schlechter mache. Wie kann man denn Gefühle handwerklich sauber messen?
Man kann es sehr kompliziert machen oder man kann es auch relativ einfach machen. Und da ist jetzt die Frage, welchen Hut setze ich gerade auf? Ja, den wissenschaftlichen Hut oder den aus der Praxis? Das ganze Spektrum, ja. Also wenn ich vielleicht auch noch mal von meiner Seite einen Schritt zurück, Emotionen haben ja verschiedene Dimensionen. Ja? Also eine Emotion kann positiv oder negativ sein. Emotionen unterscheiden sich in ihrer Intensität. Also sowas wie Wut und Ärger sind hochintensive Emotionen. Dankbarkeit ist so mittelintensiv. Ja? Und sie unterscheiden sich in der Art der Emotionen. Also bin ich traurig, bin ich enttäuscht, bin ich verärgert, bin ich begeistert. Ja? Da gibt es ja eine ganze Palette, je nachdem, welche psychologische Theorie man zugrunde legt. Und eine Möglichkeit, wenn ich das wirklich sehr exakt messen will, ist, dass ich im Prinzip einfach abfrage, was ist die Empfindung? Ja, war der Kunde eben verärgert, wütend, enttäuscht, erfreut? Und dann noch die Intensität dazu abfrage. Ja, das ist schon ein komplexes Forschungsdesign.
Also wie stark warst du enttäuscht? Wie stark warst du?
Genau, von bisschen bis sehr stark, ja. Ist aber vielleicht durchaus je nach Kontext gar nicht so schlecht. Wenn ich wirklich eine Situation habe, wo ich vielleicht viele Beschwerden habe, wo ich Kündigungen habe und wirklich da einen Deep Dive reinmachen möchte. Aber natürlich sehr aufwendig, ja. Für ein transaktionales Programm, wo ich nur einen sehr kurzen Fragebogen habe, wo ich auch eine große Menge an Interviews führen will, kann man das auch zusammenstauchen, indem man einfach zum Beispiel fragt im Anschluss an eine Interaktion, wie haben Sie sich als Kunde oder Kundin gefühlt? Und dann sozusagen so eine gemischte Skala verwendet, die zum Beispiel reicht von begeistert bis zufrieden, neutral, enttäuscht bis verärgert. Ja, da ist man vielleicht wissenschaftlich nicht ganz so exakt, aber man greift relativ viel ab und kann das in einer ziemlich kurzen, knappen Frage auch unterbringen.
Emotionen flauen ja auch ab. Das heißt, es ist, wenn ich Emotionen messe, ist es ja schon von entscheidender Bedeutung, wann ich die messe. Und je weiter ich weg bin, umso beliebiger wird das ja auch in der Einschätzung, ob es jetzt tatsächlich so ein intensives Gefühl war oder ob ich mir nur noch erinnere, dass das damals, glaube ich, schon ein intensives Gefühl habe. Oder vielleicht ist in der Zwischenzeit schon wieder was ganz anderes passiert, was mich noch viel mehr aufregt. Wie beurteilst du das als Problem für ein Unternehmen, wenn es Emotionen messen möchte?
Ich glaube, dass wir uns da ganz stark darüber im Klaren sein müssen, dass immer, wenn wir davon sprechen, dass wir Emotionen messen, dass wir die Erinnerungen von Emotionen messen und nichts anderes. Ja? Weil, wie du ganz richtig gesagt hast, sobald ich aus dieser Situation raus bin, verändert sich meine Einschätzung, verändert sich meine Gefühlslage und das kann ja schon Minuten nach einem Erlebnis gewesen sein. Ich finde es aber nicht schlimm, weil wenn wir jetzt Richtung Kaufentscheidung denken, die Kaufentscheidungen ja auch nicht unmittelbar nach dem letzten Erlebnis sofort wieder stattfinden. Also wenn du oder ich, wir hatten jetzt eine vielleicht schlechte Erfahrungen bei einer Flugreise gemacht, ja, kommen an in München am Flughafen und sind vollkommen entnervt. Wir buchen sowieso nicht sofort den nächsten Flug, ja? Sondern das machen wir in 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen oder ein paar Monaten. Und bis dahin entscheidet die Erinnerung. Ja? Und das, glaube ich, ist eine wichtige Differenzierung, die man da im Kopf haben muss. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich eine ganz klare Entscheidung zu treffen, wann will ich denn meine Kunden befragen? Und es ist klar, wenn ich im transaktionalen Bereich bin, ist es natürlich gut, nahe an der Erfahrung dran gewesen zu sein, ja, weil ich da wirklich versuche, möglichst unvermittelt die Emotion noch abzugreifen. Wenn ich mich eher im Bereich von relationalen Kunden, Bindungsstudien befinde, kann man auch ruhig eine gewisse Zeitdauer vergehen lassen.
Dann kann man sich aber streiten, ob die Emotion, die ich da noch abfrage, nur noch so ein leises Nachecho dessen ist, was da eigentlich erlebt ist.
Genau.
Und ich glaube, das Entscheidende ist auch einfach, dass man es kontrolliert. Wenn einem bewusst ist, das kann passieren und wenn man versucht, es so gut wie möglich zu kontrollieren und immer wieder gleich macht, dann kann man damit sehr wohl sehr gut arbeiten. Man darf bloß nicht naiv rangehen und glauben, man misst dasselbe, wenn man nach einer Woche fragt oder wenn man nach einem Tag fragt oder wenn man nach einem Monat fragt. Das sind einfach unterschiedliche Dinge. So, jetzt halten wir mal fest, dass positive Emotionen auf Seiten der Kunden ja grundsätzlich erwünscht sind. Also wenn die glücklich sind, ist es immer gut. Also sollten Unternehmen ja ihre Produkte und Services so gestalten, dass möglichst viele positive Emotionen entstehen. Und du hattest gesagt, Begeisterung entsteht in erster Linie durch menschliche Interaktion. Die etwas abgeschwächteren positiven Emotionen, so wie Dankbarkeit oder einfach wirklich, ich fühle mich gut aufgehoben oder so, da können ja auch Produkte und Technologien vielleicht eine Rolle spielen. Weiß man da was aus der Wissenschaft, in welcher Art und Weise auch Produkte, Prozesse, Technologien eine Rolle dabei spielen und zu unterstützen, dass man positive Gefühle als Kunde empfindet?
Es gibt natürlich, und wir kennen alle diese Beispiele, wo man auch weiß, auch ein Produkt kann über das Design starke Emotionen auslösen oder zumindest positive Emotionen auslösen. Das ist durchaus vorhanden. Ich glaube aber, dass wir da vielleicht, es liegt der Fokus weniger auf der Frage als Produkt oder Prozess, sondern auch wieder daran, welche Funktion erfüllt denn das sozusagen für den Kunden, wenn es ein Problem adressiert. Ja, dann sind wir jetzt genau wieder auf der Schiene, Job to be done, genau. Und da hat man eben auch, weil du vorher Dankbarkeit erwähnt hast, gibt es auch sehr interessante Studien, die eben auch festgehalten haben, dass Dankbarkeit auch eine der wichtigsten Emotionen überhaupt ist, der positiven Emotionen, weil es eine sehr starke Wirkung hat, weil es wirklich auch verschiedenste Faktoren beeinflusst, Weiterempfehlungen und Kaufentscheidungen. Und wenn man mit einem Produkt schafft, die Funktionalität so zu gestalten, ja, dass es sehr problemlösungsorientiert ist, dass es den Kunden wirklich weiterhilft, dann, glaube ich, kann man auch dadurch sehr positive Emotionen auslösen.
Ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man sich einfach zum Beispiel Amazon Logistics anschaut. Die sagen, es kommt bis heute 22 Uhr und es kommt bis 22 Uhr. Du bist jedes Mal überrascht, dass das so gut hinhaut, ja, und dass sie das schaffen.
Genau, und das ist es eben oft auch, weil man vielleicht das wirklich dringend gebraucht hat für was. Ja? Also da ist genau da wird genau einfach dieser Kundenbedarf in dem Moment ganz, ganz exakt getroffen. Ja.
Dann hätte man jetzt zum einen, dass man so das Kernangebot, das ich als Unternehmen liefere, dass ich das einfach sehr zuverlässig und nicht oversold liefere. Also ich verspreche genau das, was ich auch halten kann. Was können denn Unternehmen sonst noch damit tun, damit möglichst viele Kunden die Chance haben, ein gutes Gefühl mit ihnen zu bekommen?
Also ich denke, man muss Mitarbeiter in die Lage versetzen, wirklich auf Menschen einzugehen. Auch das Bewusstsein zu haben, dass jeder Mensch anders reagiert. Also du und ich, wir können in einer und derselben Situation sein. Wir haben vielleicht ganz unterschiedliche Emotionen. Eine mehr oder
andere. Kann man ganz sicher manchmal.
Eine mehr oder andere weniger, ja, das mag sein. Dann, ich glaube, auch das Mindset ändern. Mein Gefühl ist, dass wir uns im CX manchmal eben sehr stark darauf fokussieren, dass wir reibungslose Prozesse herstellen. Ja. Und das ist wichtig und da gibt es auch noch viel Verbesserungspotenzial. Aber wenn ich nur Prozesse optimiere, dann verliere ich aus dem Blick, wie ich positive Emotionen erzeuge. Und ich glaube, auch zu verstehen, dass wenn ich in diese Richtung gehe, dass das schon beim Mitarbeiterrecruiting vermutlich anfängt. Ja? Also welche Leute stelle ich ein? Stelle ich Leute ein, die Empathie haben, die gut zuhören können, die gut auf Kundenbedürfnisse eingehen können. Und dann geht es eben vom Recruiting bis über die Mitarbeiterentwicklung, Trainings, Führungsstile und so weiter. Ja.
Heutzutage haben natürlich viele Unternehmen genau das Problem, dass sie sich den Luxus, dass sie jetzt auch noch den besonders empathischen Mitarbeiter auswählen können, unter Umständen gar nicht leisten können, weil es den gar nicht mehr gibt, weil die gar keinen kriegen. Und das sieht man relativ gut auch im Bereich Kundenservice, wo man wirklich große Schwierigkeiten hat, Contact-Center-Agenten zu finden. Und das ist es ja genau, im Prinzip sind ja genau diejenigen, die so eine menschliche Interaktion auch vor allem nach dem Kauf ja immer noch als Touchpoint gegenüber dem Kunden wahrnehmen. Die große Frage ist jetzt, kann ich denn über einen Chatbot auch Kundendialoge ohne Menschen so angenehm und menschlich gestalten, dass man da sich auch emotional gut aufgehoben fühlt zumindest mal bis zur Dankbarkeit gelangt. Und dann stellt sich die Frage, kann ein Chatbot überhaupt so menschlich sein, dass man ihn als solchen menschlich agierenden Chatbot erkennt? Was gibt's denn da an Forschung drüber?
Ja, gibt auch mittlerweile sehr viel. Und also Chatbots hilft natürlich in der Art und Weise schon mal, dass ich ein bisschen vom Workload wegnehme. Ja. Das ist ja, wäre mal schon mal die eine positive Komponente, dass sich Mitarbeiter wirklich stärker auf den Kundenkontakt fokussieren können. Man hat festgestellt, dass man relativ viel machen kann in der Art der Dialogführung zum Beispiel, um diese Bots wirklich menschlich zu gestalten. Ja. Also die Tatsache, dass man da versucht, weg von der funktionalen Ebene zu kommen, ist sehr wichtig. Man hat festgestellt, dass die Akzeptanz bei Kunden viel stärker ist, wenn das ein vermenschlichter Bot ist, wenn der möglichst nahe jetzt auch an menschlichen Kommunikationsweisen dran ist, wenn der Bot sich, wie wir zwei uns im Gespräch abwechseln, ja, wenn da nicht nur immer einer fragt und der andere antwortet. Man hat festgestellt, dass Emojis eine gute Wirkung entfalten können, die das sogar schaffen, dass die Messages nicht nur ansprechend darüber kommen, sondern auch glaubwürdiger und interessanterweise auch sogar kompetenter. Also da gibt's ganz viel Forschung.
Mit einem Smiley wird's kompetenter.
Mit einem Smiley wird's dann eben nicht nur netter, sondern es wird auch kompetenter.
Ein Lächeln macht vieles leichter.
Ein Lächeln macht vieles leichter, ja.
Ich glaube, in der Vergangenheit hat man sich ja vor allem mit diesen schriftlichen Dialogen beschäftigt. Und in Wirklichkeit sind ja die Unternehmen gerade mal dabei, die umzustellen. Und selbst da sind wir ja noch nicht so richtig weit. Man kann aber auch einen Schritt weiter gehen. Und das ist ja heute technisch bereits möglich, dass du mit Video-Avataren arbeitest, dass du Stimmsimulationen sogar, wenn es sein muss, genau von dem Kontaktcenter-Agenten, mit dem du vorher vielleicht schon mal gesprochen hast, dessen Stimme du gehört hast und dann wird es plötzlich nur noch simuliert, aus dem System ausgespielt. Das ist technisch heute möglich, noch nicht im Einsatz. Aber hast du denn da auch schon Dinge gesehen, wo du sagst, na ja, also ich glaube, das ist ein Weg, den man so beschreiten kann? Und hast du vor allem auch schon festgestellt, wo man sagt, da muss man aufpassen, weil das wird dann gar nicht mehr als menschlich, sondern eher als ein bisschen spooky, übergriffig empfunden?
Technisch, wie du gesagt hast, kann man viel machen. Ja, man kann wirklich ganz nahe eigentlich dran sein, auch so mit Tricks, dass ich zum Beispiel die Antwort ein bisschen verzögere, ja, wie man es im Gespräch auch macht. Das ist wirklich, dass sich ganz reell dann anfühlt. Und auch da ist eigentlich ein sehr großes Forschungsfeld. Und dann muss ich sagen, war ich selber überrascht, wie viel da schon an Studien vorliegt. Da hat man eben festgestellt, dass wenn man vermenschlicht, wenn man mit Avataren arbeitet, dass das ganz extreme Vorteile haben kann für Unternehmen, dass diese Avatare, diese Bots, die werden als freundlich wahrgenommen, als sympathisch. Man hat auch das Gefühl, und das ist ganz irreal irgendwie, man weiß, man spricht mit einer Maschine, aber man nimmt irgendwie so eine Art von Empathie wahr. Ja? Oder eben auch, was wir vorher gesagt haben, bei den Emojis, höhere Kompetenz. Man vertraut auch dem Gesprächspartner. Und diese positiven Effekte schlagen sich dann auch weiter um in zum Beispiel der Markenbeziehung, ja, oder auch in sowas wie Kaufinteresse. Also hat wirklich sehr viele positive Aspekte, aber kann auch kritisch sein.
Und was ist so das Kritische, wo du sagst, da muss man sehr, sehr aufpassen, weil es eben dann auch abgestraft wird?
Ja, das sind eigentlich zwei Aspekte. Also zum einen hat man festgestellt, wenn wir im Dialog mit so einer wirklich guten, vermenschlichten Maschine sind, dass wir als Menschen dann ganz automatisch und unbewusst anfangen, soziale Verhaltensmuster anzuwenden. Also wir kommunizieren so, wie wenn das Gegenüber mein Freund wäre, mein Nachbar, mein Bekannter. Und das ist zwar auf der einen Seite gut, aber es beeinflusst auch unsere Erwartungshaltung an den Outcome. Das heißt, je stärker vermenschlicht, umso mehr erwarte ich mir auch von der Interaktion. Und das wissen wir ja alle aus der Zufriedenheitsforschung, aber hohe Erwartungen, Nichterfüllung führt zu Unzufriedenheit. Das heißt, wenn ich dann als Unternehmen nicht liefern kann, ja, oder wenn ich das nicht weiter noch fortführen kann, dann habe ich natürlich eine starke Unzufriedenheit auslösen. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, dass wenn es zu stark vermenschlicht ist, dass es dann schnell so ein bisschen creepy wirkt, ein bisschen unheimlich. Es kommt einem so ein bisschen komisch vor. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit. Vielleicht ist es jetzt noch so. Und vielleicht, wenn wir uns in 5, 6 Monaten oder so mal wieder unterhalten, Peter, ist das ganz normal, ja. Und man hat sich einfach da so stark dran gewöhnt, weil sich so massiv viel tut in den letzten Wochen und Monaten auf diesem ganzen Feld.
Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, was du den Unternehmen raten würdest, die ihre Touchpoints jetzt menschlicher und emotional positiver gestalten wollen. Was können die heute schon konkret tun und worauf sollten die achten?
Also ich würde auf jeden Fall jedem Unternehmen empfehlen, Emotionen in der einen oder Art und Weise auch mit in die KPIs zu integrieren. Weil ich glaube, nur dann, wenn man es konsequent auch misst, kann man was ändern. Sonst bin ich im Blindflug. Mhm. Meine Erfahrung ist, dass die wenigsten CX-Programme bisher Emotionen drinnen haben. Und da gäbe es gute Möglichkeiten, dass man neben dem NPS auch Emotionen noch als Kennziffer integriert. Also das wäre sozusagen meine erste Empfehlung. Das zweite wäre, dieses Thema Problemlösung nochmal aktiv anzugehen, weil wir eben gesehen haben, Problemlösung, große Wirkung auf Dankbarkeit, große Wirkung auf Begeisterung. Und wir kennen das ja alle von uns selber, ja, es ist nicht, fühlt sich so gut an, wie wenn man als Mensch das Gefühl hat, man wird verstanden. Und da, glaube ich, ist in den Mitarbeiterschulungen sicher noch an der einen oder anderen Stelle Potenzial, dieses Verständnis für das Gegenüber rüberzubringen. Und als dritter Punkt generell vielleicht die Bedeutung von positiven Emotionen nicht zu unterschätzen. Also eben nicht immer nur sich drauf zu konzentrieren, was alles nicht funktioniert. Vielleicht kann man auch mal einen Hot Alert auslösen bei einer sehr positiven Erfahrung und kann dann sagen, okay, warum war das denn gut? Und was lernen wir von diesen positiven Erfahrungen und nicht immer nur der Hot Alert, wenn es mal nicht geklappt hat.
Ganz herzlichen Dank, liebe Susanne.
Danke dir, Peter. Hat viel Spaß gemacht.
Das war Susanne O'Gorman, Professorin für Marketing mit Schwerpunkt Customer Centricity an der IU, der International University of Applied Science. Mehr Informationen zu Susanne gibt es in den Shownotes. Und jetzt noch ein paar Hinweise zu aktuellen CX-Events, die ich euch besonders ans Herz legen möchte. Mein erster Tipp ist der Marketing Tech Summit am 8. und 9.10. in Berlin. Ralf Strauß und sein Team ziehen seit Jahren hunderte Digital- und vor allem Marketingentscheider an, um die Ergebnisse des Marketing Tech Monitors im Expertenkreis zu diskutieren. Sich live und bei diesem beeindruckenden Speaker-Lineup informieren zu können, ist eine großartige Chance auch zum Netzwerken. Ich selbst werde auf der Veranstaltung eine Panel-Diskussion moderieren und freue mich schon sehr drauf. Am 22.10. findet die Shift CX Convention vor Ort in München statt. Hier sitze ich selbst im Panel und freue mich, dich auf dieser kostenfreien Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Und schließlich solltest du dir bereits den 21.11. vormerken. Der CX Praxistag informiert dich mit einem wirklich starken Programm online zu den aktuellsten Praxiserfahrungen im Bereich Customer Journey Management und Voice of the Customer Systeme. Die Anmeldung ist ab jetzt möglich. Ausführliche Informationen und alle Anmeldelinks zu diesen Veranstaltungen findest du auch auf meiner Eventseite www.cx-talks.com/events. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, lass doch gerne eine positive Rezension auf Apple oder Spotify Podcast da. Ich freue mich über jedes Feedback und ganz besonders freue ich mich, wenn du auch nächstes Mal wieder einschaltest. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.